lese ihn jetzt mal gleich im Anschluss an das Gehörte und Gesehene, was ein erwachsener Mensch über die sogenannte heutige Jugend sagt. Sollen wir die jungen Leute mal so richtig fertig machen hier heute Abend, ne? Also, unsere Jugend liebt den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, missachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor dem Alter. Die heutigen Jugendlichen bestehen aus Tyrannen. Sie stehen nicht mehr auf, wenn ein älterer Herr das Zimmer betritt. Sie widersprechen ihren Eltern, schwatzen in Gesellschaft anderer, schlürfen beim Essen und tyrannisieren ihre Lehrer. Als ein Jugendlicher das hörte, ich habe das mal in einem Vortrag auch zitiert, da rief der mitten im Vortrag: Wo wohnt der Mann? Geben Sie mir seine Adresse. Der Kerl wird gelyncht. Also, Sepp, wenn du auch so denkst, beruhige dich, das ist gar nicht nötig. Der Mann lebt nicht mehr, der hat längst ins Gras gebissen. Soll ich Ihnen sagen, wer das war? Das war Sokrates, griechischer Philosoph, 500 vor Christus. Mit anderen Worten, unser Problem ist nicht das Neueste. Ist es wirklich nicht. Aber es ist ja nun dennoch mehr denn je das Problem. Ein bekannter Psychologe und Arzt unserer Tage hat einmal vor Jugendlichen gesagt: Wir können euch in vielen Dingen nicht mehr verstehen. Zwischen eurer und unserer geistigen Welt liegen nach alten Begriffen mindestens 200 Jahre. Das heißt, die Kluft war noch nie so groß, die Möglichkeit, sich zu verstehen. Aber wir müssen ja nun miteinander auskommen. Das hilft ja nun alles nichts. Man kann die Jugendlichen ja nun mal nicht verbieten. Die sind ja nun mal da. Mir sagte mal eine Frau, ich hatte das gestern schon erwähnt, die heutige Jugend, die müsste eigentlich verboten werden. Ne? Da habe ich sie gefragt, wie stellen Sie sich das praktisch vor? Ne? Und wenn junge Leute es denken, hat mir auch mal einer gesagt, die Alten müsste man alle auf den Mond schießen, da würde ich sagen, ja, das ist auch schwierig. So ganz so weit sind wir ja mit den Mondraketen nun doch noch nicht und so. Wir müssen also irgendwie miteinander auskommen. Ne? Tja, wie ist das? Ihr Lieben, wir wollen das heute Abend hier nicht so halten, dass wir sozusagen jeder für sich jetzt hinhört und sagt, was sagt er meinen alten Herrschaften, damit sie endlich mal wissen, wie die Sachen sind? Oder was sagt er meinen Jugendlichen, damit die nun endlich mal ein bisschen vernünftiger werden oder so? Wir wollen einfach miteinander nachdenken und ich hoffe, dass die Dinge so ausgewogen sind, dass sich niemand fertig gemacht fühlt. Natürlich habe ich so meinen eigenen Ausschnitt, meinen eigenen Blickwinkel, das ist völlig klar. Habe selber 6 Kinder, einige sind nun schon sehr erwachsen, der Älteste ist 25, der Jüngste ist 14 und der Rest spielt sich so dazwischen ab. Und das sind nun auch nicht alles, sagen wir mal, so ganz super folgsame Kinder, wie man das eben von Pfarrerskindern erwartet, nicht? So ungefähr. Die denken nicht dran, in die Rolle oder in die alte Rolle von also früheren Pfarrerskindern zu schlüpfen und jetzt sozusagen also zu spielen, etwas zu spielen, was sie vielleicht gar nicht sind. Und im Grunde genommen haben wir sie auch so nicht erzogen. Denn damit hätten wir ihnen und ihrer Seele ja von vornherein sehr viel Gewalt angetan. Sind öfter mal vorgekommen, wenn einer dann irgendwo mal eine Fensterscheibe eingeworfen hat oder mal, wir haben mal so ein bisschen bäuerlich, ländlich gewohnt, nicht? Dann irgendwie mit so einer kleinen Clique, da haben sie gemeint, sie müssten dann mal so Hühnereier klauen und sowas, dann waren sie so ein bisschen kleiner, nicht? Und bei allen war es ja lustig, nicht? Nur der Sohn vom Pfarrer, dass der dabei war. Nein, nein, nein. Nicht? Und ausgerechnet, ihr Sohn war auch dabei. Haben Sie dem Sohn vom Bäcker oder dem Bäcker, haben Sie das nicht gesagt, ausgerechnet, ihr Sohn? Nicht? Da gehört sich das sozusagen. Aber wenn es ein Pfarrerskind ist, nicht? Da habe ich gesagt, mein Kind darf genauso viele Eier klauen wie andere Kinder auch. Nicht? So, dass das erstmal klar war. Dass das erstmal klar war. Naja, wir haben dann zu Hause natürlich darüber geredet, ist klar. Wissen Sie, es ist ja eine eigenartige Geschichte, wenn man so ab und zu mal so in eine Klinik kommt, wo so Kinder geboren werden. Ich weiß nicht, ob Sie das auch mal so gesehen haben, wie das so ist, nicht? Da ist dann also irgendwie so ein großer Saal und da sind dann nur diese kleinen Kinderbettchen alle so nebeneinander gestellt. Haben Sie mal gesehen, nicht? Da 20 Reihen, da 20 Reihen, da 20 Reihen und so. Die Schwestern gehen dann da so durch, dass die da nicht durcheinander kommen. Dafür ist ja gesorgt, nicht? Sie wissen ja, wie das alles so geht und so weiter. Und dann sehen sie da so diese kleinen Bettchen und sehen dann so die kleinen Babys. Und man denkt ja natürlich sofort, ach, wie süß und wie niedlich und wie friedlich. Alles geordnet in der Reihe, 30 kleine Kinderbetten, 30 kleine Kinder. Wenn man dann einmal darüber nachdenkt, was das denn da nun ist, was da so friedlich so vereint liegt, dann kann man natürlich tiefsinnig werden. Ne? Dann kann man tiefsinnig werden. Was wächst da eigentlich heran? Wie viel Hoffnung liegt in diesen kleinen Kinderbettchen? Hoffnung der Eltern? Wie viel Freude, wie viel Glück? Manchmal aber auch schon viel durchstandenes Leid. Viele Tränen, viel Verzweiflung, viele Ängste. Vielleicht war das Kind ganz und gar nicht gewollt. Die Eltern der jungen Mutter haben getobt. Der Vater ist längst über alle Berge. Was wird nun werden? Aber vorwiegend doch wohl, wie viel Hoffnung liegt denn da so zusammen in diesen kleinen Kinderbettchen? Aber nicht nur Hoffnung liegt da, sondern gleichzeitig viele zukünftige Mühe ist ja nun heimlich anwesend. Wie gut, dass man das alles nicht vorher so weiß. Nicht? Sehr viel Mühe. Die Mütter besonders, wenn ihr erstes Kind da liegt, die Mutter, die ahnt ja nicht, was auf sie zukommt, wie viel Arbeit und Mühe und Sorge und dann manchmal eine schwere Krankheit und so weiter. Was kommt da alles auf Eltern zu? Viel Freude, viel Sorge, viele schöne Stunden, aber manche werden auch sehr schwer sein. Und das liegt nun alles friedlich versammelt da im Kinderbettchen und kräht. Ja, normalerweise kommen dann zunächst mal sehr schöne Jahre, nicht? Das kleine Kind gehört ganz und gar den Eltern, wie es scheint, nicht? Da ist die Mama, da ist der Papa und das kleine Kind lässt sich so auf dem Arm tragen und überall lässt es sich so hinnehmen. Eine wirklich glückliche Zeit und es ist eine große Einheit da. Und dann beginnt es, die ersten Schrittchen zu tun und sagt sie wieder, ach, wie schön, wie süß, schau mal hier, 3 Schritte kann er schon und so. Nun aber geht es schon langsam los. Es beginnt nämlich unmerklich eine andere Zeit. Das selbstständige Gehen, und wenn es nur die ersten Schrittchen sind, das sind gleichzeitig erste Signale. Da läuft das süße Kind plötzlich in eine andere Richtung, als der Vater und die Mutter es wollten. Und dann rufen sie, Hänschen, komm zurück. Aber Hänschen denkt nicht dran. Hänschen denkt nicht dran. Begeistert von sich selbst und von seinen kleinen Beinen tut er genau das Gegenteil. Er läuft weiter fort. Ihr Lieben, das sind erste Signale. Und was signalisieren sie? Es gibt für das Kind in dieser Welt noch ganz andere Richtungen. Und die zeigen immer weg vom Vater und von der Mutter. Vater und Mutter, es kommt der Tag, da kommt ihr euch im Grunde genommen vor wie so ein paar ausgetretene Startlöcher. Das ist so. Ne? Die nur dazu da, den Kindern einen einigermaßen guten Start zu geben. So ist das. Ne? Tja. Dann kommt das Kind in den Kindergarten. Nicht? Und dann werden sie sehr schnell erfahren, dass das Kind nicht mehr ihnen gehört. Nicht? Was das Kind dann so alles allein mitbringt an Ausdrücken, ist ja geradezu so großartig. Nicht? Also unsere Kinder, die ersten, die sind so behütet aufgewachsen. Wir lebten damals in Berlin, in West-Berlin, und da kamen die also kaum auf die Straße. Ging gar nicht, waren zu viele Autos. Nicht? Die kannten also sozusagen bis zum vierten Lebensjahr sage und schreibe kein böses Wort, so was man so, nicht? Es gibt da ja so diverse Sachen, nicht? Kannten die nicht. Und dann kaum waren sie 3 Tage im Kindergarten. Da ging das los, nicht? Da ging das los, mein lieber Mann. Naja, also. Aber dann kommen auch noch so andere Dinge. Man beobachtet dann so seine Kinder und plötzlich signalisieren sie dann auch Sachen, da ist man ganz erstaunt. So kleine Dinge und Beobachtungen macht man, so kleine Bemerkungen der Kinder, nicht, die irritieren einen so richtig. Ich weiß noch damals, als unser Martin, der war glaube ich so 4, 5 Jahre alt, wir haben sie ja nun auch ein bisschen christlich erzogen, nicht so biblische Geschichten erzählt, ist klar. Da steht der Kerl vom Fernsehapparat und sieht da so einen Nachrichtensprecher. Das war bei Verwandten, wir hatten damals noch keinen. Und dann macht er sich seine Gedanken und sagt, also wir, sagt der Kleine, sind für diesen Mann, der da spricht, wie der liebe Gott für uns ist, sagt der. Ich kam im Denken gar nicht nach. Was meinst du? Ich dachte, kindisches Geschwätz. Sag, wie meinst du das? Wieso denn? Ja, sagt er. Dieser Mann kann uns nicht sehen. Und wir können Gott nicht sehen. Sagt der Kleine, 5 Jahre alt. Mann, ich war hin. Nicht? Dieser kleine Bursche. Du, ich habe sofort geschaltet. Der hat das Zeug, ein Philosoph zu werden. Nicht? Ist doch klar. Ein ganz großer Philosoph. So habe ich das mal gelesen. So fängt das an. So in ganz jungen Jahren schon. Nicht? Der größte Philosoph. Nicht? Ahn ich ja schon. Nicht? Man hat ja so Urahnungen. Nicht? Der größte Philosoph aller Zeiten. Und wie heißt er? Eickhoff. Können Sie sich vorstellen? Ja, nicht? Gleich meiner Frau erzählt. Und das weiß ich alles darum sehr genau. Wir haben so kleine Szenen, nicht? Meine Frau ist da, also die schreibt sehr gerne und so. Und die hat das alles so aufgeschrieben, so kleine Geschichten, nicht? Also ich könnte hier so eine richtige Vorlesung schreiben, machen von dem, was sie aufgeschrieben hat, nicht? Also, der Kerl hat das Zeug für einen Philosophen, das merkst du sofort. Als wacher Vater merkst du das, nicht? Völlig klar. Und dann, 10 Jahre später, da hat mein Philosoph, da war so 15, 16, ne? Da hat mein Philosoph Sachen vom Stapel gelassen, dass ich da manchmal stand und dachte, wie kann einer alleine bloß so blöd sein? Ne? Wirklich. Alle meine schönen Vorstellungen vom größten Philosophen aller Zeiten waren dahin. Nicht? Also, aber es baut sich sowas in einem auf. Oder es sind die anderen Leute, nicht? Die einem dann einreden, dass man wirklich ein Wunderkind hat. Später hat man nur noch ein Kind, über das man sich wundert. Nicht? Aber so, das sind dann so die Leute, die einem dann so Sachen erzählen. Ich erinnere mich noch gut, ich habe mal in einem Kreis von Pfarrern stolz so unser Familienfoto gezeigt. Nicht? Da sieht einer der Pfarrer meinen zweiten Sohn, Jörg, nicht? Gutes Gesicht, die Leute sagen, er hätte Ähnlichkeit mit seinem Vater, nicht? Und also, nicht? Sieht das Gesicht von meinem Sohn Jörg und sagt, holt sofort einen anderen, schau mal her, da steckt ein zukünftiger Bischof drin. Oh, ich kann Ihnen sagen, das geht in einem runter, nicht? Wie Rosenöl träufelt sich das ins Herz, nicht? Nicht? Ein zukünftiger Bischof, nicht? Ah, meine Zeit, nicht? Tja, Kerl nochmal, und heute? Gartenbau will der studieren. Wie soll der jemals Bischof werden, wenn der Gartenbau studieren will, nicht? Das ist also, im Grunde genommen ist das unerhört, dass die Kinder nicht das tun, was man sich in ihnen sozusagen hinein interpretiert und was man so meint. Nun, ihr Lieben, ich karikiere jetzt ein wenig, aber wenn ich mich auf meine Erwartungen und Vorstellungen festgebissen hätte, dann müsste ich wirklich tief enttäuscht sein. Kein Kind ist so geworden, wie ich es mir so in meinen Idealvorstellungen eigentlich vorgestellt hatte. Es gibt viele Eltern, die sind tief enttäuscht von ihren Kindern Und dann reden sie auch von dem Ärger, den sie mit ihren Kindern haben und so weiter. Aber diese Enttäuschungen, ihr lieben Eltern, die waren dann geradezu vorprogrammiert. Ihr hattet unter Umständen nur eine gewisse Rollenerwartung, eine ganz bestimmte Rollenerwartung. Aber das Kind ist in diese Rolle nicht hineingewachsen, in diese Rolle, die die Eltern schon anvisiert hatten. Und dann, ja, ist man tief enttäuscht. Was ist eigentlich eine Enttäuschung? Eine Enttäuschung ist die Aufhebung einer Täuschung. Da haben Sie sich getäuscht. Und diese Täuschung wird jetzt aufgehoben. Die Kinder entsprechen nicht einfach den Rollenerwartungen, die Eltern schon haben, den Rollenerwartungen der Kinder. Ich habe Eltern tief und bitter klagen gehört über ihre Kinder und habe mich wirklich gefragt, warum klagen die eigentlich? Der Bursche oder das Mädchen, die waren so in Ordnung. Und die Eltern klagen, sonst stellen ja Nieselregen an Kritik geht zu Hause auf diese Kinder herunter. Warum klagen die? Nur weil die Kinder nicht so genau dem entsprachen, was die Eltern sich vorstellten. Der Arztsohn wollte Landwirt werden. Und der Landwirtssohn wird Arzt. Der Sohn des Handwerkers wurde Intellektueller. Und der Sohn des Intellektuellen wurde Handwerker. Und schon ist der Familienfrieden gestört. Warum eigentlich? Warum muss man seine Kinder so festlegen? Wir Eltern, meine ich, müssen es lernen, dass wir kein Schablonenrecht auf unsere Kinder haben. Das müssen wir lernen. Eltern hegen manchmal einen großen Wunsch. Der ist verständlich, aber ich denke, er ist falsch. Eltern möchten gerne dankbare Kinder haben. Eltern möchten gerne dankbare Kinder haben. Die stehen vor ihren Kindern mit der heimlichen Forderung, ihr könntet auch ein bisschen entgegenkommender sein. Wir haben euch aufgezogen, wo bleibt eigentlich die Dankbarkeit? Es gibt viele Eltern, die meinen, ihre Kinder beachteten sie nicht genug. Sie erwarten gewisse Aufmerksamkeiten und bringen es fertig, dann ihre Enttäuschung auch deutlich kundzutun. Zum Beispiel, wie ich es mal erlebt habe, wenn das Weihnachtsgeschenk dann sozusagen nach ihrer Meinung zu dürftig oder so völlig verirrt ausgefallen ist. Nicht? Als ich noch Gemeindepfarrer war, da war gerade Weihnachten gewesen und dann standen wir vorne noch so ein bisschen nach der Kirche vor der Tür. Da war dann Frau Sowieso da. Ich sage, na Frau Sowieso, wie geht's denn? Ihr Sohn, ihr großer 17-jähriger Sohn war daneben, nicht? Und so, was hat es denn gegeben zu Weihnachten? Da sagt sie mit so einem komischen Seitenblick zu ihrem Sohn, nur ein Bild und dann noch von Picasso. Ne? Der Bursche schwärmte für Picasso. Er war noch nicht so reif, dass er sich so in die Situation, in das Herz seiner Mutter hineinversetzen konnte. Die liebte so ein bisschen mehr so, nicht so ein Hirsch da, so einen röhrenden Hirschen, nicht? So, den man so im Kaufhaus so kriegen kann, verstehen Sie, nicht? Da wäre ganz, also, nicht, wären ihr die Tränen vor Rührung gekommen, das hatte er noch nicht so ganz, aber er hat das so richtig gut gemeint, ne? Das tat mir richtig weh, weil ich spürte, wie es ihm weh tat, nicht? So ein bisschen dankbarer meinte sie, hätte er doch sein können. Ihr lieben Eltern, bitte fordern Sie nie Dankbarkeit von Ihren Kindern. Fordern Sie nie Dankbarkeit von Ihren Kindern und Sie werden dankbare Kinder haben. Wissen Sie, Sie vertreiben sich sonst selbst aus den Herzen der Kinder und setzen sich bei Ihren Kindern diesem heimlichen Verdacht aus, sie darum eigentlich nur großgezogen zu haben, um dann einst ihre Dankbarkeit zu erfahren. Fordern Sie nie Dankbarkeit von Ihren Kindern. Sie werden dann dankbare Kinder haben. Diese Forderungen aber, die töten auf die Dauer jede Zuneigung. Forderungen sind schwer auf die Dauer zu ertragen. Ich habe das mal erlebt, dass eine Frau zu mir kam, die war nun schon erwachsen. Und die wurde gewissermaßen von der Liebe ihrer Mutter, die nun schon älter war, die junge Frau war verheiratet, hatte schon Kinder, die wohnten in einem Ort, und jetzt wurde sie von der Liebe ihrer Mutter erdrückt. Wissen Sie, dass es das gibt, dass man seine mit übertriebener Liebe seine Kinder erdrücken kann. Ne? Die wohnten in einem Dorf und die Mutter kam nun jeden Tag von morgens bis abends. Tat natürlich unheimlich viel und arbeitete und so weiter. Nicht? Und dann aber immer so mit dieser heimlichen Aufforderung, was tue ich alles für dich? Nun müsst ihr aber auch dankbar sein. Nicht? Es war selbstverständlich, dass sie auch mit in Urlaub fuhr und. Nicht? Die Familie war im Würgegriff ihrer liebenden Mutter. Und nun kommt die Frau zu mir. War eine bewusste Christin. Und hatte schreckliche Gedanken vom Teufel, wie sie dachte. Wissen Sie, was die dachte? Ach, wenn meine Mutter doch erstmal tot wäre. Können Sie sich vorstellen, dass das für einen Christen quälend ist, wenn ihm solche Gedanken kommen? Können Sie sich das vorstellen? Ja? Durchschaut das Ganze nicht, was da ist. Wissen Sie, was ich ihr gesagt habe? Also erst, nachdem ich die Geschichte nun kannte, ich habe ihr gesagt, wissen Sie, dass Sie solche Gedanken kriegen, wissen Sie, wofür das ein Zeichen ist, dass Ihre Seele sehr gesund reagiert. Die kriegt solche großen Augen. Naja, völlig klar. Das sind Gedanken, die aus einer strangulierten Seele kommen, verstehen Sie? Dass ihre Seele hält das, und das sind Signale ihrer Seele. Ah, was haben Sie für eine gesunde Seele, habe ich ihr gesagt. Das war schon mal für sie erstmal ein bisschen befreiend und erlösend. Ja, was soll ich nun machen, sagt sie. Ich sage, Sie müssen Ihre Mutter erziehen. Diese Dame ist nicht richtig erzogen. Oh. Ne? Dann sagt sie, ja, wir haben es schon einmal versucht. Einmal habe ich mal so die Andeutung gemacht, Mutter, du musst doch nicht immer kommen und so weiter. Und wir wollten auch mal einen Urlaub alleine verleben mit der Familie. Und dann kam der große Erpressungskuh der liebenden Mutter. Wissen Sie, was die sagte? So, und ihr wollt Christen sein. Nicht? Dann haben die sich natürlich gleich wieder geduckt, sind gleich wieder sozusagen auf die Bretter gegangen und haben dann leider das so weiter verschleppt. Da habe ich gesagt, das machen Sie jetzt nochmal und sagen, Mutter, Sie überlegen sich ganz genau, was Sie verkraften und wo Sie vielleicht auch echt die Hilfe Ihrer Mutter brauchen. Vielleicht am Freitag, wenn so nicht gebügelt werden soll oder was weiß ich, nicht? Und vielleicht noch am Dienstag oder so. Und dann sagen sie zu ihrer Mutter, Mutter, wir freuen uns immer, wenn du am Dienstag und am Freitag zu uns kommst, nachmittags ab 3 Uhr. Ne? Von 3 bis 7 vielleicht. Ne? Ach, sagt, das kann ich nicht machen. Ne? Die dreht durch, sagt, dann dreht sie durch. Dann lassen sie ruhig mal ein paar Tage durchdrehen. Ne? Werden sich wundern, wie anhänglich Mütter sind. Ne? Dann hat sie mir das hinterher erzählt. Ihre Mutter habe fast einen Schreikrampf bekommen, wenn nicht der Umstand zur Hilfe gekommen wäre, dass es ihr vor Schreck den Atem verschlagen hat. Und sofort kam natürlich, nicht? Sofort kam natürlich die Sache, ne? Und ihr wollt Christen sein. Da hatte ich ihr aber schon gesagt, was sie da sagen sollte. Da habe ich gesagt, da sagen sie, Mutter, weil wir Christen sind, wollen wir hier klare Verhältnisse und klare Ordnung. Es ist unsere Familie und wir brauchen Zeit für uns, damit wir uns alle miteinander gut verstehen. Gerade um ein gutes Verhältnis zu dir aufzubauen, brauchen wir Distanz voneinander. Das sagen sie. Und das hat sie gesagt. Tja, ne? Tief beleidigt ist sie nach Hause gegangen. Ne? Eine Woche war Oma nicht zu sehen. Ne? Und dann kam sie. Dienstags und freitags. Und diese Tötungsgedanken oder diese Todesgedanken waren wie weggeblasen. Ja? Also, das gilt also gegenseitig. Ich sagte eben, den Eltern fordern sie nie Dankbarkeit von ihren Kindern, sie werden dankbare Kinder haben. Genau das Gleiche würde ich jetzt aber auch mal den Kindern unter uns sagen. Ich rede jetzt also zu denen unter uns hier nicht, ihr seid ja nun schon herangewachsen und etwas älter. Da möchte ich nun auch in dieser Richtung doch mal auf Folgendes hinweisen. Kinder sind sehr daran gewöhnt, dass die Eltern alles für sie tun. Nicht? Kinder wachsen ja zunächst einmal sehr, sehr passiv auf. Nicht? So zunächst so als Baby werden sie trockengelegt, nicht? Brauchen sich selber nicht anzustrengen, kriegen ihr Fläschchen, man trägt sie mit sich herum, die Leute kommen, machen Kille, Kille, nicht? Und so. Und dann kommt der Großvater besucht, nicht? Und dann sagt er dann so, oh, wo ist er denn, der Kleine? Nicht? Wenn der Kleine reden könnte, würde er sagen, Opa, du tickst wohl nicht mehr richtig. Hier bin ich doch, was willst du denn? Nicht? Was soll er denn immer, wo ist er denn, der Kleine? Putz dir mal die Brille oder so, nicht? Naja. Ich will nur damit deutlich machen, das kleine Wesen ist dauernd Mittelpunkt. Es ist dauernd Mittelpunkt. Es wird gepflegt und umhegt. Später führt man es an der Hand und hilft ihm, wo man kann. Es sind ja im Normalfall immer Eltern da, die das Kind umsorgen, es hegen und pflegen und die das Kind bedienen. Nun wachsen die Kinder heran, werden 14, 15, 16, 17, 18 und möchten natürlich gerne erwachsen sein, benehmen sich aber im Grunde genommen an einem Punkt immer noch wie kleine Babys. Das heißt nämlich, sie möchten immer noch wie selbstverständlich bedient werden. Sie gehen immer von sich aus, wenn sie ihre Ansprüche stellen, nie von ihren Eltern. Nicht? Lassen die Mutter da abwaschen, nicht? Lassen die Mutter da abwaschen und hören sich da Musik an. So geht's nun wirklich nicht. Hier, Gnädigste, nicht? Hier sitzt er hier, nicht? Da haben wir diesen Vertreter. Ja, nicht? Also melden ihre Ansprüche an und tragen selber oft sehr, sehr wenig bei. Man behandelt die eigene Mutter wie ein Dienstmädchen und ist beleidigt, wenn sie nicht spurt. Das ist oft so. Ihr Lieben, das ist natürlich nun auch ein Stückchen Unverschämtheit. Ne? Ich würde es so sagen, undankbar zu sein gegen seine Eltern ist nun das andere, was man hier sagen muss. Das ist tatsächlich etwas Schuldhaftes. Viele große Kinder stehen nur noch fordernd und berechnend vor ihren Eltern. Eiskalt manchmal. Und jetzt gilt das Umgekehrte auch. Diese dauernden, lieblosen Forderungen töten nun auch in den Eltern etwas ab. Wie viel vergrämte und verbitterte Mutter- und Vaterherzen gehen heute auf das Konto von undankbar, trotzig fordernden Kindern. Und der Blumenstrauß am Muttertag, der macht nun die Lieblosigkeit eines ganzen Jahres auch nicht wett. Und dann fühlt man sich als Jugendlicher plötzlich unverstanden und einsam in der eigenen Familie und hat sich oft selber den Weg dahin gepflastert. Das gilt in jeder Weise, ihr Lieben. Wer immer nur fordernd unter seine Mitmenschen tritt, muss negativ werden. Wer immer nur fordernd unter seine Mitmenschen tritt, muss negativ werden. Er muss einsam werden. Und sei er umgeben von Vater und Mutter, von Frau und Kindern und von Bruder und Schwester und so weiter. Forderungen, ständig immer nur fordern, ist ja schon ein Zeichen, dass man nur sein eigenes Ich im Auge hat. Und der Egoist ist immer der einsamste Mensch. Nicht alles, was die Jugend so dem Alter vorwirft, ist immer sachlich. Die Jugend wirft zum Beispiel den alten Herrschaften vor, sie seien von gestern, sie seien hoffnungslos rückständig, unsere Eltern kennen uns nicht, das hört man manches Mal, sie verstehen uns nicht und so weiter, sie haben keine Ahnung. Ich möchte an dieser Stelle einmal ein Erlebnis des bekannten Schriftstellers Mark Twain vorlesen, das er einmal hatte, als er noch Redakteur einer Zeitung war. Der erhielt eines Tages den Klagebrief eines 17-Jährigen und den lese ich Ihnen jetzt mal vor. Da stand: Ich verstehe mich mit meinem Vater nicht mehr. Jeden Tag ist Streit. Der ist so rückständig, hat keinen Sinn für moderne Ideen. Was soll ich machen? Ich laufe aus dem Haus. Mark Twain antwortete: Junger Freund, ich kann Sie gut verstehen. Als ich 17 Jahre alt war, war mein Vater genauso ungebildet wie Ihrer jetzt. Es war kein Aushalten. Aber haben Sie Geduld mit so alten Leuten, sie entwickeln sich langsamer. nach 10 Jahren, als ich 27 war, da hatte er schon so viel zugelernt, dass man sich schon ganz vernünftig mit ihm unterhalten konnte. Und was soll ich Ihnen sagen? Heute, wo ich 37 bin, ob Sie es glauben oder nicht, wenn ich keinen Rat weiß, dann frage ich meinen alten Vater. So können die sich ändern. Wer hatte sich geändert? Der Sohn hatte sich geändert. Er war reifer geworden. Er war reifer geworden. Darf ich noch einige Gedanken sagen zu einem Punkt, von dem ich glaube, dass wir an diesem Punkt heute alle miteinander große Fehler machen. Besonders eben Eltern an ihren Kindern in ganz starker Weise, weil man das nicht mehr sieht. Ich sagte vorhin, dass wir manches verlernt haben in unserer Zivilisation, dass wir Ursprüngliches durch eine technisierte Welt aus den Augen verloren haben. Richtiges, gutes Verhalten. Und diese technisierte Welt, in der wir stehen, hat uns nun einfach auch in ganz bestimmte Richtungen gedrängt, sodass wir einerseits gewissermaßen vorprogrammiert wurden von falschen Dingen, nun diese falschen Dinge selber tun und weiterhin in unsere Gesellschaft immer so hineingedrängt werden. Was meine ich? Ich meine, dass wir alle miteinander, Mütter und Väter, heute so eingespannt werden und eingespannt sind, beruflich oder zu Hause. Und man hat so viele Verpflichtungen, dass wir zunächst mal sagen müssen, man hat so den Eindruck, wir sind wirklich die hektische Generation schlechthin. Also, wir Österreicher sind ja da fast noch ein bisschen besser als die schrecklichen Deutschen da drüben. Ich muss das wirklich sagen, ich komme ja nun aus der Bundesrepublik, lebe jetzt seit 6 Jahren hier. Und muss sagen, ich fühle mich also seltsam wohl, würde ich sagen, in Österreich, weil es noch nicht ganz so schrecklich ist. Es ist noch ein bisschen abgemildert. Woran das liegt, ob das an den hohen Bergen liegt, dass da nicht einmal gleich alles so rüberkommt oder so. Ich weiß es auch nicht so ganz. Vielleicht, dass hier unser Land nicht so viele Einwohner hat, ob das was mit der ganzen Psyche des Menschen zu tun hat. Gehen Sie mal ins Ruhrgebiet, nicht? Das ist ja nur noch eine Stadt, das riesengroße Ruhrgebiet, nicht? Essen und Köln, das sind, ist ja, dazwischen sind ja keine Grünzonen mehr, dazwischen sind ja Häuser, nicht? Hochhäuser, alles eine Stadt. Das muss ja auch irgendwie erdrückend sein. Ja, nun sind wir also, werden wir immer hektischer. Wir leben in einer, ich erinnere an den ersten Abend, den wir ja hatten, in einer Gesellschaft, die geradezu die Leistung heilig gesprochen hat. Du bist nur noch das wert, was du leistest. Und jetzt werden wir getrimmt auf Leistung. Müssen viel, vieles tun, werden manchmal überbeansprucht. Der Stress macht uns langsam aber sicher kaputt. Ja. Dann, wenn wir ein bisschen Zeit haben, gibt es sowas sozusagen, ja, da gibt es so diese ganze Medienwelt, die nun auch so ihre Zeit beansprucht. Ja. Und sich ständig den Medien aussetzen, das haben wir auch noch nicht so gelernt und gewusst, das stresst ja auch. Junge Leute sagen mir, sie seien schulgestresst, wo wir alle wissen, dass die schulischen Leistungen langsam aber sicher immer runtergehen. Nicht? Früher haben die Schüler mehr leisten müssen, die Leistungen gehen immer runter. Nur sie sagen heute, es ist schulgestresst. Viele Schüler sind nicht schulgestresst, die sind glatt freizeitgestresst. Nicht? Den ganzen Abend vorm Fernseher sitzen. Was meint ihr, wie das stresst? Ne? Oder eben, wir haben es ja gehört, diese laute Musik. Es gibt ja Schüler, die sagen, ich kann überhaupt nicht mehr richtig Schularbeiten machen, ohne diese Musik. Ja? So kaputt sind die. Musik hören ist eine geistige Leistung. Hausaufgaben machen ist eine geistige Leistung. Und beides nebeneinander, das geht nicht Es zerstört die Fähigkeit zur Konzentration. Und wenn die dann sagen, nein, ich kann aber besser, dann ist es nur deutlich, dass das gewissermaßen schon Drogenwirkung bei ihnen hat. Denn ganz gewisse Dinge meint man zunächst mal besser zu können, wenn man sich unter Drogeneinfluss stellt. Es ist so. Ja? Ein starker Raucher kann nur vernünftig arbeiten, wenn er da eine Zigarette dabei raucht. Ja? Die braucht er jetzt. Ist aber die Drogenwirkung und so weiter. Also, sagen will ich dieses. Wir sind alle so sehr eingespannt und haben wenig Zeit. Und das baden die Schwächsten in unserer Gesellschaft aus. Und das sind die Kinder und auch oft die Mütter, die Hausfrauen. Dass die Väter zum Beispiel dann kaum noch Zeit haben für Frau und Kind. Ihr Lieben, das ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Wir müssen an dieser Stelle wieder wach werden. Wir haben an diesen Abenden ja auch einige Male etwas über die Liebe gesagt, über die Liebe Gottes zu den Menschen und damit über die Liebe der Menschen zu Menschen. Meines Erachtens ist es ein Zeichen von Lieblosigkeit, wenn man seinen nächsten Menschen kaum noch Zeit schenkt. Kaum noch Zeit schenkt. Ein Zeichen von Lieblosigkeit. Ihr Lieben, man verbringt nämlich gern viel Zeit mit den Menschen, die man liebt. Das ist so. Fragen Sie mal so junge Verliebte. Ne? Die können bis zum Hals in der Arbeit stecken. Die finden immer noch stundenlang Zeit füreinander. Man verbringt gern viel Zeit mit Menschen, die man liebt. Ihr Lieben, aber um einen Menschen zu lieben, das ist nun mal ganz eindeutig, um einen Menschen zu lieben, brauche ich nicht viel, aber eines brauche ich wirklich. Ich brauche Zeit. Und zwar eine Menge. Zur Liebe braucht man Zeit. Ich kann meiner Frau nicht sagen, ich liebe dich und dann keine Zeit für sie haben. Und jedes kleine Kind spürt es ganz tief in seiner Seele, ob es dem Vater eigentlich egal ist oder ob der Vater es wirklich, wirklich liebt. In Wien hat man in einer großen Schule bei kleinen Kindern eine Umfrage gemacht. Es waren so mehrere Fragen und eine Frage hieß, was bedeutet dir im Leben am meisten? Und dann wurden die Eltern aufgezählt und die Schule natürlich auch und so weiter und das Fernsehen und so weiter. Bei 90% aller Kinder rangierte der Fernseher vor dem Vater. Vor dem Vater. Ihr Lieben, das tut richtig weh. Der spielte keine Bedeutung mehr in ihrem Leben. Hatte keine Bedeutung in ihrem Leben. Spielte keine Rolle mehr. Der Fernseher wurde mehr geliebt. Weil der, in Anführungszeichen, mehr Zeit für sie hatte. Ja. Ein Kind spürt das, ob der Vater es wirklich liebt. Vater, wann hast du das letzte Mal ausgiebig mit deinem kleinen Kind gespielt? Könnt ihr das eigentlich hineinsinken in das Spiel und in die Fantasiewelt der Kinder? Nicht? Der Teppich ist das Meer und der Rand ist der Strand und da liegen die Leute und erzählen sich was und plötzlich kommt der Bär und so, nicht? Das Kind versinkt ja ganz in seine Traumwelt des Spiels. Und es ist so glücklich, wenn der eigene Vater plötzlich mitversinkt, wenn er sich verwandelt in einen Adler oder in ein Pferd oder manchmal auch in einen Regenwurm. Das Kind ist zu glücklich. Es ist herrlich, ihr Väter, um seiner Kinder willen manchmal ein Regenwurm sein zu dürfen. Sie müssen dann nur darauf achten, dass Ihr Kind dann in dem Moment nicht gerade eine Henne sein will. Sonst werden Sie mit Haut und Haaren verschlungen. Das ist klar. Ihr Lieben, Zeit haben für die Menschen, die man liebt. Zeit haben für die Menschen, die man liebt. Das ist wichtiger als 1000 Geschenke. Macht man Geschenke, dann gibt man nur Dinge. Gibt man aber Zeit, dann gibt man sich selbst. So wahr sie mehr sind als die Dinge, so wahr ist es mehr, sich selber zu geben, als bloße Geschenke zu machen. Aber man kann sich ja nur geben, wenn man Zeit gibt. Lieben heißt sich verschenken. Nur wo ich Zeit gebe, gebe ich wirklich etwas von mir selbst. Mein Leben ist ja ganz und gar gebunden an die Zeit. Nicht? Zeit ist immer Lebenszeit. Zeit ist immer Lebenszeit. Wenn ich Zeit gebe, gebe ich Lebenszeit. Das heißt, ein Stück meines Lebens gebe ich hin. Und das ist wirkliche Hingabe, Hingabe meiner selbst. Das ist das Wesen der Liebe. Ihr Männer, sagt mir, wie viel Zeit ihr für eure Frauen habt. Und ich sage euch, wie sehr oder wie wenig ihr sie liebt. Ihr Väter, sagt mir, wie viel Zeit du hast für deine Kinder, und ich sage dir, wie sehr du sie liebst. Wie sehr du sie liebst. Hier wird es deutlich. Hier wird es mal ganz konkret. Nicht so ein nettes Gefühl für sie zu haben. Nein, Zeit für sie zu haben. Das ist entscheidend. Das ist entscheidend. Und wir reden uns dann langsam sehr gerne heraus. Wir müssen ja arbeiten. Und nun müssen wir uns dann abends entspannen vom Fernseher. Nicht? Das entspannt ja nicht. Das zerstreut höchstens. Aber was wir brauchten, ist genau das Gegenteil von Zerstreuung. Und das wäre Sammlung. Das wäre Sammlung. Leben wir ein gesammeltes Leben, ein konzentriertes Leben? Oder nur noch ein zerstreutes? Ist die Frage, welche Eltern haben unsere Kinder eigentlich, wenn sie uns haben? Nervöse, zerstreute oder ruhige, gesammelte? Dazwischen liegen Welten. Manches Mal sehen wir das einfach nicht mehr und darum dachte ich, sollte ich das auch sagen. Und manche Eltern fliehen dann gewissermaßen, manche Väter, in die Arbeit hinein. Ich sah kürzlich eine Karikatur. Da kommt der Mann nach Hause und ihm kommt sein Baby entgegen, mit dem Schnuller im Mund. Aber die Karikatur war nun so. Das Baby war so groß wie ein Elefant und der Vater so klein wie eine Maus. Der sah sich von seinem Riesenbaby erdrückt. Jetzt kommst du nach Hause und nun geht das los. Nicht? Das Kind braucht dich. Ja, es ist so. Das Kind braucht dich wirklich. Aber wenn du dich hinein investierst und es liebst, dann schrumpft das Riesenbaby auch, das Elefantenbaby auch wieder zusammen auf seine normale Größe. Wenn du es anfängst, wirklich zu lieben und zu wissen, dass investierte Zeit auch gleichzeitig immer ein Stück investierter Liebe ist. Und dass die beste Investition ist, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das wäre sehr hilfreich. Ihr Lieben, viele sagen, wir haben das alles getan für die Kinder und haben viel gearbeitet. Aber deine Kinder haben nichts davon, dass du viel arbeitest. Die haben was davon, wenn sie dich haben. Aber du kannst nur Zeit mit ihnen haben, wenn du in dieser Zeit auf die Arbeit verzichtest. möchte Ihnen zum Schluss eine Sache sagen, die mich sehr, sehr bewegt hat. Und an dieser Sache selber habe ich eine Menge gelernt. Übrigens, manches, was ich hier so sage, habe ich selber lernen müssen. Und ich habe es heute nicht ausgelernt. Manches kann ich heute darum sagen, weil ich manches selber falsch gemacht habe und es dann gelernt habe. Das wäre noch ein Beitrag zu den Fehlern, die wir machen. Und dieser Beitrag heißt, wenn wir dann wenigstens aus unseren Fehlern lernen würden, das wäre eine ganze Menge. Viktor Frankl sagt immer, wenn wir schon Niederlagen erlitten haben, eben durch eigene Fehler, dann könnten wir diese Niederlagen in Triumphe verwandeln, indem wir nämlich daraus lernen. Also aus dieser Geschichte habe ich zum Beispiel gelernt, die mir da sozusagen so ja, in später Abendstunde über den Weg gelaufen ist. Um 20 Uhr abends, ich war Gemeindepfarrer in Uelzen, in Norddeutschland, in der Lüneburger Heide, um 20 Uhr abends klingelt das Telefon, ein Gemeindeglied, eine 70-jährige Frau. Herr Pastor, Pastor, sagt man da oben, nicht? Herr Pastor, kommen Sie bitte. So, was ist denn los, was passiert? Na ja, sagt sie, also, hier ist ein 17-jähriger junger Mann in meiner Wohnung und der geht nicht mehr weg. Ich kann doch hier nicht die Nacht behalten. Ich sage, Frau Müller, wie kommt denn da ein 17-jähriger junger Mann in Ihre Wohnung, nicht? Dann erzählt sie. Sie hatte ihn am Morgen aufgegriffen. Am Morgen aufgegriffen. Es war schon etwas kalt. Und da saß der auf einer Bank, ganz blau, von innen und von außen. Ne? Völlig alkoholisiert und saß da nun auf der Bank und fror. Und Frau Müller mit ihrem mitleidigen Herzen, ist ja auch herrlich, nicht? Sagt, nun kommen Sie doch mal erst mit. Nicht? Sie sind ja ganz durchgefroren und nimmt ihn mit nach Hause. Schleppt ihn sozusagen so in ihre kleine Wohnung. Ja, und nun kommt dann, nicht, ist er denn da so und nun darf er erstmal ein paar Stunden schlafen bei ihr. Schön warm, ne? Liegt er da so auf der Couch und so und dann kriegt er nachmittags einen kräftigen Kaffee und so und die Kopfschmerzen gehen auch langsam wieder weg und so weiter und so. Und das gefällt ihm so gut. Nun ist es 20 Uhr. Nee, er geht nicht weg. Ich sage, ja, wissen Sie denn nicht, wo er wohnt, seine Eltern? Ja, das ist es ja. Der sagt nicht seinen Namen und sagt nicht, wo er wohnt. Und ist eigentlich so ein netter Kerl, nicht? Aber der kann doch jetzt hier nicht bleiben. Sagt nicht seinen Namen, sagt nicht, wo er wohnt. Herr Pfarrer, Sie müssen kommen, nicht? Oh Mann, ich hatte 3 Beerdigungen an dem Tag und so. Und ach, naja, noch Ärger mit dem und jenem, nicht wahr? Naja, Herr Pfarrer, Sie müssen kommen, ne? Ja, ich komme also hin. Ich hatte Ihnen erzählt, ich war einige Jahre in der Berliner Stadtmission, habe in der Mitternachtsmission ein bisschen zu tun gehabt, kenne mich also da so ein bisschen aus und so. Ich musste erst mal rauskriegen, wie er heißt und wo er wohnt, nicht? Und nicht, das kann man manchmal so überfallartig ganz gut hinkriegen, nicht? Kam also rein, da sitzt er, Eickhoff, sage ich, ne? Müller, sagt er, nicht? Oder, nicht? Wie er nun gerade hieß, Meier, nicht? Meinetwegen, nicht? So. Ah, ich sage, ja, Müller, ja, Rosenstraße 6, nicht? Ich weiß schon. Nee, nicht? Heinrichstraße 7, nicht? Hatte ich schon seinen Namen, seine ruckzuck ging das, so. Das war schon mal wichtig, ne? Ja, und dann, ja, ich sage, ja, also, was ist denn nun, wo kommen Sie denn her? Und dann merkt er so langsam, also, ich würde ihn nun auch nicht gerade fertig machen und so. Und dann kam es raus. Er war aus einer geschlossenen Jugenderziehungsanstalt ausgebrochen. War weggelaufen. Dahin wollte er nicht zurück. Zu seinen Eltern, die hier in der Stadt wohnten, aber auch nicht. Tja, und dann erzählte er ein Stückchen aus seinem Leben. Sie waren zu Hause 4 Kinder. Und dann sagt er, meine Eltern haben ein Haus gebaut. Und dann sagt er, solange ich denken kann, waren meine Eltern immer auf dem Bau. Das war meine Kindheit. Nur auf dem Bau. Wir haben nie einen Feierabend gehabt und nie einen Feiertag. Immer nur auf den Bau. Die Kinder wurden dann irgendwo daneben gesetzt. Das heißt, als die Mutter zum Beispiel diesen Jungen, diesen Burschen, als kleines Kind auf dem Arm tragen sollte, da hat sie Backsteine auf dem Arm getragen. Alle Mutterwärme ging in die Steine und nicht in das Kind, wenn ich das mal so bildlich sagen darf. Die Mutterwärme ging in die Steine und nicht in das Kind. Und den anderen Kindern war es ähnlich gegangen. Das war der ganze Lebensinhalt, nur der Bau. Jeder Feierabend, jeder Feiertag wurde ihm geopfert. Als das Haus, und dann war es natürlich so, man hatte vielleicht Kapital für ein Einfamilienhaus. Nun geht's ja los bei uns, nicht? Was tut man dann? Na, wenn man das schon hat, dann sagt man, wenn schon, denn schon, bauen wir doch gleich ein Zweifamilienhaus. Ja? Man geht immer höher. Wenn Sie 1000 Schilling haben, achten Sie mal auf sich selber, dann kriegen Sie einen Wunsch innerhalb in Ihrem Herzen aufkeimend für 2000 Schilling. So geht das. Ja? Immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Das ist eine ganz eigenartige Geschichte. So war das bei denen auch. Ja, wenn schon, denn schon. Und nun Eigenleistung. Nicht? Ich kenne das schöne Wort Eigenleistung. Nicht? Und nun wird, nicht? Da wird alles hineingepumpt. Als das Haus fertig war, da war es die Familie auch. Da gab es auch keinen Lebensinhalt mehr. Tja, und das war nun wirklich so. Inzwischen waren die Eltern geschieden. Es war skurril. Sie wohnte unten mit 2 Kindern und er wohnte oben mit 2 Kindern und sie waren geschieden. Tja, und die Kinder? Diese Kinder? Nochmal, als sie die Wärme der Mutter brauchten, da ging diese Wärme in die Steine. So war das. Das ist eine Tragik. Ich bringe diesen jungen Burschen dann endlich nach Hause. Er war dann irgendwann bereit mitzukommen. Klingele, die Tür geht auf, die Mutter steht da. Die hatte schon gehört, er ist weg. Und dann poltert sie gleich los, nicht auf diesen Jungen, auf ihren Sohn. Du liederliches Subjekt! Ich habe sie sofort unterbrochen. Moment, habe ich gesagt. Ehe sie weitermachen. Dann habe ich sie gefragt, wer hat ihn dahin gebracht? Sie doch, er hat mir seine Geschichte erzählt, sie doch mit ihrem Haus. Sie haben für ihn nie Zeit gehabt. Nie Zeit. Keine wirkliche Liebe. Was sagen Sie, was denken Sie, was die Frau dazu mir sagt? Die fängt an zu weinen und sagt zu mir, alles haben wir gemacht und zeigt nun auf das Haus, ein stolzes Zweifamilienhaus, ich gebe es zu. Alles für die Kinder. Alles für die Kinder. Aller Fleiß für die Kinder. Ihr Lieben, da habe ich etwas gelernt. Ich habe auch gelernt, dass meine Frage etwas hart war. Ich habe eins gelernt. Ich habe gelernt, jedes Übermaß an Fleiß richtet sich meistens gegen die Menschen, für die wir fleißig sind. Darf ich das nochmal sagen? Jedes Übermaß an Fleiß, ich rede hier vom Übermaß, ja? Richtet sich meistens gegen die Menschen, für die wir fleißig sind. Die Kinder brauchen nicht unseren Fleiß, sie brauchen uns. Und das ist ganz was anderes. Noch einmal zurück zu diesen beiden Eltern. Sind die nun böser als du und ich und andere Leute? Nein, ganz und gar nicht. Es geht überhaupt nicht darum. Sie haben nur eines nicht mehr gewusst. Sie haben nicht mehr gewusst, dass Gott sein Wort, das er uns gibt, ganz ernst nimmt. Und dass es ein ernstzunehmendes Wort ist. Die waren vielleicht selbst schon in einem Elternhaus aufgewachsen, wo man Gott und sein Wort nicht mehr ernst nahm. Sie konnten es vielleicht gar nicht wissen. Aber nun mussten sie es so bitter erfahren. Es geht nicht darum, irgendjemanden, der an den Geboten Gottes gescheitert ist, hier nun, wer weiß, was für eine Last doch noch aufzubürden. Nein, wir alle miteinander haben es nur nötig, wieder zu hören, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich meine es gut mit dir. Und wenn du das nicht mehr gewusst hast und gestolpert bist und gestrauchelt bist, so will ich dennoch dein Leben ganz neu bestimmen und ganz neu schützen. Dass wir alle miteinander, alt und jung, in eine Liebesbeziehung zu Gott kämen, das wäre das große Geheimnis. Denn aus der Liebesbeziehung zu Gott erwächst die Liebe zu den Menschen. Und aus der Beachtung Gottes kommt die Beachtung des Nächsten. Die Verachtung Gottes aber zieht die Verachtung des Nächsten nach sich. Und wenn dieser Nächste das eigene Kind, die eigene Frau, der eigene Mann vielleicht sind. Ihr Lieben, das sind die Geheimnisse. Ich kehre an den Anfang zurück. Wir alle miteinander werden schuldig aneinander. Die Eltern an den Kindern und die Kinder an den Eltern. Es ist so. Die Frage heißt nur, wie lange wollen wir uns mit diesen Schulden, die wir gemacht haben, herumschleppen? Lasst uns einerseits lernen aus den Fehlern, die wir gemacht haben. Aber lasst uns andererseits auch wissen, dass es Vergebung von Schuld gibt. Wir stehen, ob jung oder alt, wir stehen mit allem vor Gott. Vor Gott aber kommt es in erster Linie nicht auf unser Tun an, seltsamerweise, das uns vielleicht sehr traurig macht, sondern vor ihm kommt es auf unser Sein an. Nicht in erster Linie auf unser Tun, sonst wären wir alle der ewigen Zerstörung überantwortet. Wir alle haben Falsches getan, sind lieblos umgegangen miteinander. Wenn es auf unser Tun ankäme, wer würde da gerettet werden? Wer würde da noch fröhlich sein? Es kommt alles an auf unser Sein, dass wir, wie die Schrift es sagt, zu einer ganz neuen Schöpfung werden. Das heißt nämlich mal im Neuen Testament, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Ihr Väter und Mütter, ihr Burschen und Mädchen, das darf jeder sein. Eine neue Schöpfung, nicht fehlerlos, nicht sündlos, aber zutiefst geborgen und gehalten. In Christus sind wir nicht sündlos, aber in ihm sind wir unsere Sünden los. Und auf diese Weise, durch dieses neue Sein, kommt es dann zu einem neuen Tun. Zu einem neuen Tun. Man wird barmherziger miteinander. Die Liebe bricht wieder auf. Die wird tiefer. Und die Liebe wird auf einmal ganz praktisch. Wenn ein Vater, wenn ein Ehemann zum lebendigen Glauben kommt, wissen Sie, wie sich das auswirken kann? Kann sich darin auswirken, dass er mit seiner Frau plötzlich öfter essen geht. Nicht in eine Würstchenbude, sondern ein schönes, gepflegtes Restaurant. Mit einer Kerze auf dem Tisch und so. Ne? So konkret kann das sein. So konkret. Und die Bibel ist ja clever. Die sagt zum Beispiel den Ehemännern, wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Er wird es erleben. Die Frau blüht wieder auf. Sie blüht wirklich auf, wenn sie geliebt wird. Unsere Frauen sind zu Glanzleistungen fähig, wenn sie geliebt werden. Das ist so. Und wenn ein Kind geliebt wird, das tut seiner Seele wohl für sein ganzes Leben. Es hat sehr konkrete, praktische Auswirkungen, wenn wir die Liebe Gottes wieder einwirken lassen in unser Leben, wenn wir uns seiner Mächtigkeit unterstellen. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen. dass Sie das tun und dass Sie das wagen. Ich danke Ihnen.